Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute am 29. April 2019 ist es bereits die 120. Veranstaltung in dieser Reihe. Es erwartet Sie heute ein Vortrag von Dr. Melanie Wolfers zum Thema ihres neuen Buches, Trau dich, es ist dein Leben, von der Kunst mutig zu sein. Dieses Buch ist erst vor etwa 5 Monaten erschienen und liegt jetzt bereits schon in der 5. Auflage vor. Was mir von allem Anfang an bei diesem Buch so gut gefallen hat, das ist die Gestaltung des Covers. Es zeigt einen bunten Vogel, der seinen Käfig verlässt. Der bunte Vogel als Symbol für das Einmalige, für das Kostbare, für das verletzliche Leben, das sich mutig befreit aus vielerlei Zwängen, auch mutig befreit von vielerlei Ängsten. Das Interesse für diesen Abend ist überwältigend. Die Veranstaltung ist seit über 6 Wochen bereits ausgebucht. Was uns besonders freut, ist, dass 2 Klassen der HLW Rankweil mit ihren Lehrerinnen Cornelia Bauer und Eva Kühne gekommen sind. Sie behandeln das Thema Mut im Unterricht in den Fächern oder im Rahmen von Persönlichkeitsbildung und Kommunikation. Ja, das enorme Interesse an diesem heutigen Abend, das liegt an der Persönlichkeit unserer Referentin Dr. Melanie Wolfers und am Thema des Buches. Melanie Wolfers studierte Theologie und Philosophie und war dann als Hochschulseelsorgerin in München tätig. 2004 trat sie in den Orden der Salvatorianerinnen in Wien ein und lebt seither in Wien und engagiert sich vielfältig in der Beratungs- und in der Bildungsarbeit. Dr. Melanie Wolfers hat mehrere Bücher geschrieben, Die Kraft des Vergebens, wie wir Kränkungen überwinden und lebendig werden. Dann das Buch Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein. Dieses Buch hat sie auch hier vorgestellt und das Video dieses Abends können Sie nach wie vor auf YouTube anschauen. Es ist bisher schon bald 10.000 Mal aufgerufen worden. Dann hat Melanie Wolfers ein Buch geschrieben mit dem Titel Religion als Sprengstoff? Fragezeichen, in dem sie gemeinsam mit Andreas Knapp beschreibt, was man heute von Islam und Christentum wissen muss. Und jetzt eben dieses Buch, Trau dich, es ist dein Leben, die Kunst, mutig zu sein. Dieses Buch möchte die Leserinnen und Leser in insgesamt 7 Kapitel nehmen, in insgesamt 7 Kapiteln mitnehmen auf eine Reise in die Tiefe der Seele, dorthin, wo die unstillbare Sehnsucht lodert, mutig zu leben, schreibt Melanie Wolfers. Und sie fügt hinzu, als Reisende, so verstehe ich mich selbst. Auch ich kenne Situationen, in denen ich vor einer wichtigen Entscheidung zurückscheue, in denen ich zu viel auf fremde Ratschläge und zu wenig aufs eigene Herz höre. Ich kenne aber auch das Glück, das darin liegt, beherzt und unerschrocken zu leben. Liebe Frau Dr. Wolfers, ich danke Ihnen sehr, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben und dass Sie die lange Anreise von Wien auf sich genommen haben, um an diesem Abend heute bei uns hier in Feldkirch zu sein. Seien Sie ganz herzlich willkommen.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese freundliche Begrüßung, für die Einladung, hier zu sein an diesem Abend. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Wirklich toll, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, um gemeinsam über ein Thema nachzudenken, das, glaube ich, für jeden immer wieder anziehend ist, nämlich die Kunst, mutig zu leben. Jeder und jede will mutig sein. Denn jeder möchte zufrieden bejahen können, was er aus sich und dem eigenen Leben macht. Doch mutig zu sein ist nicht immer einfach. Es wurde gerade schon eingangs auch zitiert, ich selber kenne immer wieder auch Situationen, wo ich mit der Angst ringe und um Mut ringe. Etwa, da sage ich ja, obwohl ich doch eigentlich nein meine. Aber die Angst, was andere sagen würden, wenn ich denn nein sage, dass sie enttäuscht sind, bremst mich aus. Oder ich mache einen Bogen um ein Konfliktthema, das wichtig wäre anzusprechen, und doch scheue ich davor zurück, denn dann könnte eine Eiszeit in der Beziehung anbrechen und das ist nicht so schön. Oder ich traue mich nicht, einen lang gehegten Traum wirklich umzusetzen, denn wer weiß, wenn ich ihn verwirkliche, ob er nicht in eine Enttäuschung mündet. Und dann doch lieber mit Träumen leben, anstatt dass die Wirklichkeit eine andere Sprache spricht. Ein Hintergrund meines Buches. Ich kann immer nur über Bücher schreiben, wenn ich selbst Fragen habe, die mir unter den Nägeln brennen. Ein zweiter Hintergrund. Ich bin vielfältig in der Beratung und Begleitung tätig, insbesondere für junge Erwachsene. Und auch ich möchte noch mal sagen, ich finde das ganz toll, dass ihr hier aus zwei Schulklassen da seid, euch auf den Weg gemacht habt. Das freut mich wirklich ganz besonders. Und ich bin viel in der, insbesondere auch in der Begegnung mit jungen Erwachsenen. Und auch darüber hinaus stelle ich immer wieder fest, viele leben ihr Leben eher so ein Stück zögerlich. Scheuen davor zurück, eine Entscheidung zu treffen. Bleiben Zuschauer oder Zuschauerin im eigenen Leben und lassen es auf diese Weise an sich vorübergleiten. Und zugleich haben sie es satt, ihr Leben unter Vorbehalt zu leben. Sie wollen ihr Leben mit beiden Händen ergreifen. Beherzt leben. Mutig leben. Und darum geht es an diesem Abend. Um die Kunst, mutig und beherzt zu leben. In 55 Minuten werden Sie wissen, warum mutige Menschen nur diejenigen sind, die auch Angst haben. Und ich werde Ihnen erläutern, warum, oder ich werde versuchen, Dinge so zu verdeutlichen, dass Ihnen deutlicher wird, dass Sie mutiger sind, als Sie möglicherweise von sich selber glauben. Was bedeutet mutig sein? Ich habe eingangs Zitate an die Wand geworfen. Vielleicht haben Sie die Gelegenheit genutzt, das ein oder andere zu lesen. Zitate aus der Geschichte und aus der Gegenwart. Ich schreibe 3-4 Mal im Jahr ein Newsletter. Und als ich das Buch geschrieben habe, Trau dich, es ist dein Leben, habe ich in einem Newsletter die Frage gestellt, was bedeutet für Sie, mutig zu sein? Und bekam über 150 Zuschriften. Und aus denen waren jetzt einige an die Wand geworfen. Da war so zu lesen, mutig sein bedeutet, wenn ich zugebe, dass ich Angst habe. Mutig sein ist, wenn ich eine Entscheidung treffe, auch wenn ich nicht genau weiß, ob sie wirklich gut ausgeht. Mutig sein bedeutet, dass ich wage, jemanden anzusprechen, den ich einfach sehr nett und attraktiv finde und natürlich nicht ganz sicher sein kann, ob ich mir einen Korb hole. Das scheint es zu geben. So die Resonanz macht es auf jeden Fall deutlich, dass Leute diese Angst und möglicherweise auch den Schritt hinein, jemanden anzusprechen, kennen. Hier wird deutlich, Mut ist nicht angesiedelt in außergewöhnlichen Situationen, wo man sich heldenhaft verhält. Auch das ist Mut. Aber Mut ist vor allem eine Alltagstugend, hat im konkreten Leben ihren Sitz im Leben. Und ich möchte zunächst Sie einladen, dass Sie mal einen kurzen Moment für sich innehalten und sich fragen, wann war ich denn das letzte Mal mutig? Und denken Sie daran, es geht nicht um Nobelpreisverdächtige Taten, sondern um die kleinen Weichenstellungen im Alltag, wo Angst Sie von etwas abhalten möchte und Sie trotzdem den Schritt wagen, weil Sie merken, das ist richtig. Mal so für sich selber im Stillen überlegen, wann war ich denn das letzte Mal mutig? Und sich fragen, mutig sein, was bedeutet das für mich? Mutig sein ist Punkt, Punkt, Punkt. Also eine halbe Minute im Stillen für sich nachdenken. Jetzt kommt eine kleine Mutprobe, vielleicht für den einen oder die andere. Nämlich, ich lade Sie ein, so wie Sie sitzen, sich zu zweit, zu dritt zusammenzudrehen und kurz miteinander darüber zu sprechen, mutig sein ist für mich, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Also einfach so zu beschreiben, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an mutig sein denken. Mutig sein ist für mich, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Das Gespräch unter Ihnen ist eröffnet. Bitte sehr. Der Geräuschpegel war beachtlich. Sie haben offenkundig etwas zu erzählen, wenn es um das Thema Mut geht. Und es war total schön auch zu beobachten, wie auf vielen Gesichtern ein Lächeln lag. Mut übt eine universale Anziehungskraft aus. Jeder und jede möchte mutig sein. Und vielleicht ist Ihnen deutlich geworden, dass Mut etwas ist, was so im täglichen Leben seinen Ort hat. Egal, ob Sie eine Entscheidung treffen, ob Sie jemandem Ihre Liebe eingestehen oder in einer Konferenz eine unkonventionelle Idee einbringen, in all diesen Situationen sind Sie mutig. Denn ob Ihre Entscheidung aufgeht, wie erhofft, oder eine ganz andere Wendung vernimmt, ob Ihre Liebe auf ein Echo trifft oder im Leeren verhallt, ob Ihre Idee aufgegriffen oder belächelt wird, das entzieht sich Ihrer Kontrolle. Es ist ein Geschehen mit offenem Ausgang und deswegen braucht es Mut. Hier wird eine erste Annäherung möglich, was mutig sein bedeutet. Mutig sein bedeutet erstens, wir bringen uns selbst ins Spiel. Wir machen uns emotional berührbar, lassen uns auf etwas ein, dessen Ausgang ungewiss ist. Und damit gehen wir zugleich das Risiko ein, möglicherweise verletzt oder enttäuscht zu werden. Denn in dem Maß, in dem wir uns ins Leben hineinwerfen, riskieren wir, Schrammen und blaue Flecken zu bekommen. Das beginnt bereits beim Laufenlernen. Ich selber beobachte unglaublich gern kleine Kinder, wenn die so ihre ersten, zweiten, dritten, vierten Schritte gehen und zigfach hinfallen und sich wehtun, ihre Knie aufschlagen, bluten. Aber das hindert sie nicht daran, wieder aufzustehen und wieder zu versuchen, Schritte zu gehen, bis sie irgendwann ohne den Finger einer erwachsenen Person selbstständig gehen können. Dieser Mut, sich möglicherweise weh zu tun, weil sie eben gehen wollen, dieser Mut, etwas anzustreben, trotz der Angst, sich weh zu tun, öffnet ihnen die Tür ins Leben. Und dieser Mut, sich möglicherweise auch weh zu tun, weil etwas anderes wichtiger ist, öffnet auch jenseits dessen, wenn wir den Kinderschuhen entwachsen sind, die Tür zu einem Leben, das seinen Namen Leben verdient. Doch mit der Verletzbarkeit ist das so eine Sache. Viele halten Verletzlichkeit für eine vermeidbare Schwäche und denken, wer sich auch nur genügend gut anstrengt und ein bisschen Mumm in den Knochen hat, der überwindet diese Schwäche. Schwach zu sein ist einfach nicht angesagt, ist uncool. Aber die Annahme, dass Verwundbarkeit eine vermeidbare Schwäche sei, ist in zweifacher Hinsicht falsch. Erstens, Verwundbarkeit lässt sich nicht abschalten wie ein lästiges Störgeräusch. Sie gehört zum menschlichen Leben, ob wir wollen oder nicht. Und erst wer das anerkennt, wird besser mit verstörenden und verunsichernden Erfahrungen umgehen können. Zweitens, und darin liegt für mich wirklich ein Aha-Erlebnis in der Auseinandersetzung mit dem Thema Mut. Zweitens, unserer Verletzlichkeit wohnt eine humane Kraft inne. Sie steht nämlich auch am Ursprung jener Emotionen und Erfahrungen, nach denen Menschen sich sehnen. Es ist dieselbe weiche Seite am Menschen, der nicht nur Trauer und Schmerz entspringen, sondern auch Liebe, Zugehörigkeit, Freude, Solidarität, Kreativität. Ganz gleich, ob ich jemanden über alle Maßen liebe, ob ich mich für einen Menschen oder eine Sache einsetze oder für mich und meine Ansichten einstehe, in all diesen Situationen mache ich mich berührbar und damit auch verwundbar. In meinem Buch beschreibe ich verschiedene Stolpersteine, die einen davon abhalten, mutig und beherzt zu leben. Auf einen der Stolpersteine komme ich heute auch im Rahmen dieses Vortrags. Und ich versuche anhand konkreter Lebensfelder zu verdeutlichen, was es denn bedeutet, mutig, couragiert, beherzt zu leben. Ich lese Ihnen einige Überschriften exemplarisch vor. Sie lauten: Ichwärts, vom Mut zum eigenen Leben. Duwärts, das schöne Wagnis, jemandem zu vertrauen. Weltwärts, berührt und engagiert leben. Vorwärts, sich mutig entscheiden. Inwärts, mit Spannungen leben. Ich möchte heute Abend auf drei Bereiche eingehen. Duwärts, das schöne Wagnis, jemandem zu vertrauen. Vorwärts oder guten Mutes entscheiden. Und inwärts innehalten als Basisvoraussetzung für ein mutiges Leben. Ich beginne mit dem schönen Wagnis, jemandem zu vertrauen. Vermutlich ist vielen von Ihnen die Geschichte von Saint-Exupéry bekannt, der kleine Prinz. Der kleine Prinz verlässt auf der Suche nach einem Freund seinen Stern. Auf dem 7. Planeten der Erde begegnet er einem Fuchs. Und dieser Fuchs sagt zu ihm: Wenn du einen Freund haben willst, dann zähme mich. Der kleine Prinz versteht nicht, was das meint. Es bedeute, sich einander vertraut zu machen, antwortet der Fuchs und er fährt fort. Wenn du mich zähmst, wird mein Leben wie durchsonnt sein. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus dem Bau herauslocken. Der kleine Prinz und der Fuchs setzen sich Tag für Tag ein Stückchen näher zusammen. So machen sie sich miteinander vertraut. Angst flacht ab, Vertrauen keimt auf. Ich glaube, dass in dieser schönen Geschichte Saint-Exupéry verdeutlicht, oder dass darin deutlich wird, Vertrauen fällt nicht einfach vom Himmel. Vertrauen ist und bleibt ein Wagnis. Natürlich, einerseits brauchen wir eine gewisse Sicherheit in unseren Beziehungen, um uns öffnen zu können. Andererseits aber wächst die Gewissheit, ich kann auf dich bauen, allein in dem Maße, in dem wir jemandem Vertrauen schenken. In dem Maße, in dem wir das Risiko eingehen, einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. In einem Bild gesprochen, Vertrauen ist wie das Gehen über eine Brücke, die gerade erst, und zwar Schritt für Schritt, gebaut wird. Vertrauen ist wie das Gehen über eine Brücke, die gerade erst, und zwar Schritt für Schritt, gebaut wird. Ich muss den nächsten Schritt wagen und damit das Risiko eingehen, möglicherweise auf die Nase zu fallen. Warte ich hingegen auf eine absolute Gewissheit, dass der andere vertrauenswürdig ist, warte ich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Vertrauen lässt sich nicht im theoretischen Vorfeld abklären, sondern nur Schritt für Schritt erfahren, dass da jemand oder dass das Vertrauen und die Beziehung tragfähig ist. Wenn wir dann erfahren, dass sich der mutige Vertrauensvorschuss bewährt, kann Vertrauen weiter wachsen. Hier wird deutlich, Vertrauen verdankt sich einem mutigen Brückenschlag. Nähe ist das Ergebnis von riskierter Verletzlichkeit. Und allein durch solche mutige Brückenschläge kann Nähe und Verbundenheit entstehen und sich vertiefen. Das gilt für jede Beziehung. Bereits in einer Geschäftsbeziehung, wenn jemand eine Unterschrift unter den Vertrag setzt, ist Vertrauen und damit auch ein Stückchen Mut notwendig, dass ich dem anderen seine Unterschrift glaube. Vertrauen ist notwendig im Arbeitskontext, in der Nachbarschaft, in der Klasse, in der Pfarrei, in Vereinen, in Freundschaft und Liebe. Je mehr uns jemand bedeutet, umso näher lassen wir die Person an uns heran, umso berührbarer sind wir, umso sensibler, umso verwundbarer. Ich höre sehr gerne auf die Sprache. In der Sprache verdichtet sich Erfahrungswissen von zigtausenden von Menschen. Der englische Ausdruck für sich verlieben heißt to fall in love. Dieser Ausdruck nimmt das Verletzungsrisiko bereits sprachlich auf. Und ähnlich die Redewendung ich mag dich leiden, sie drückt aus, dass Liebe und Verletzlichkeit zwei Seiten einer Medaille sind. Sigmund Freud schreibt, niemals sind wir so verletzlich, als wenn wir lieben. Wenn ich aus Liebe meine Schutzschilde ablege, jemanden nahe an mich heranlasse, kann ich das Glück von Nähe und Zärtlichkeit erleben, aber zugleich kann eine Kränkung tief unter die Haut gehen. Wer täglich neu auf die Liebe des Partners baut, der vielleicht treu ist bis in den Tod oder einen Morgen schon betrügt, lässt zu, dass er enttäuscht oder verletzt werden kann. Und wenn ein geliebter Mensch in das eigene Unglück rennt, in sein Unglück rennt oder gar stirbt, zerreißt es unser Inneres. Nie sind wir verwundbarer, als wenn wir lieben. Oder zweifelsohne recht flapsig formuliert, Freundschaft und Liebe ist nichts für Feiglinge. Es braucht immer wieder eine gehörige Portion Mut. Es braucht Mut, insbesondere dann, wenn wir in Beziehungen verwundet worden sind, Angst haben, erneut schmerzhaft getroffen zu werden. Hier braucht es oft lange Zeit, bis der Angstpanzer im Licht wohlwollender Beziehungen langsam abschmelzen kann. Eine andere Hürde, die davon abhält, sich jemandem vertrauensvoll zu öffnen, ist die Scham. Wenn Scham nach uns greift. Ich habe mich intensiv mit dem Thema Scham beschäftigt, auch als ich mit dem Thema Mut gearbeitet habe, weil Scham eine ungemein große Macht ausübt, ein fürchterliches Gefühl ist, über das keiner gerne spricht, das aber doch sehr präsent ist. Ich möchte hier, und das ist ein großer Stolperstein, Scham ist ein großer Stolperstein hin zu einem mutigen Leben. Ich möchte hier eingehen auf Scham als einem Hindernis, das einen davon abhält, Vertrauen zu wagen, Beziehungen, tragfähige Beziehungen zu gestalten. Alle Menschen empfinden Scham. Sie gehört zur emotionalen Grundausstattung des Menschen. Vielleicht denken Sie, naja, Scham kenne ich nicht aus meinem Leben. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Scham kann auftauchen, wenn ich bei einem Fest als Einzige nicht zum Tanzen aufgefordert werde. Wenn andere mitbekommen, dass ich nicht nur der lässige Typ bin, sondern auch verdammt ängstlich sein kann. Wenn ich meine Aufgaben nicht erledigen kann, wie alle anderen es vermögen. Wenn ich meine Kinder unbeherrscht anschreie. Wenn ich als Weichei gelte. Wenn ich den Arbeitsplatz verliere. Wenn ich erwischt werde, dass ich Pornos im Internet anschaue. Wenn ich aus psychischen Gründen krankgeschrieben werde. Oder vieles andere. Das Gefühl von Scham kennt jeder. Es gibt Anlässe, die einem Schamesröte ins Gesicht treiben. Und alle schrecken davor zurück, über dieses Gefühl zu sprechen, denn es fühlt sich ebenso fürchterlich an. Schon unsere Sprache spricht davon. Etwa, am liebsten würde man sich in ein Mauseloch verkriechen. Am liebsten würde ich mich in Luft auflösen. Und ganz unbewusst habe ich die Hände vors Gesicht getan. Ich möchte nicht gesehen werden. Offenkundig wünscht man sich in solchen Situationen nicht da zu sein, ja am besten nicht zu existieren. Denn wenn Scham nach einem greift, fühlt man sich wertlos, zu klein geraten, irgendwie daneben. Sie vermittelt den Eindruck, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Sie wispert in einem, wenn andere sehen würden, wie du wirklich bist, würden sie spöttisch über dich lächeln oder dich links liegen lassen. Besonders in nahen Beziehungen entfaltet Scham ihre Macht. Denn nichts ängstigt mehr, als von Menschen, die uns wichtig sind, abgelehnt oder verachtet zu werden. Man schämt sich für seine Schwächen, für die eigenen Macken und Meisen. Man fürchtet, angegriffen zu werden, wenn man sein inneres Kuddelmuddel outet, hat Angst, die Zuneigung des Partners oder der Freundin zu verlieren, wenn man das von sich sehen lässt, was einem selbst peinlich oder abgedreht vorkommt. Daher lasse ich mir doch lieber nicht so tief in die Karten schauen. Spiel cool und abgeklärt oder mach die Schotten dicht. Zeige nicht, wenn es mir elend geht oder ich mich ungenügend fühle. Lieber über jene Nächte schweigen, in denen man wach liegt und über die verletzende Bemerkung der anderen Person grübelt, als davon zu erzählen. Besser in einer endlos Schleife dunkler Gedanken sich zu verstricken, als damit nach außen zu treten. Doch genau an diesem Punkt entpuppt sich Scham als ein wichtiges Signal. Wenn Scham in Freundschaft oder Partnerschaft einen dazu verleitet, auf Dauer mit wichtigen Dingen hinterm Berg zu halten, signalisiert sie einem: Achtung, du beeinträchtigst eure Nähe dadurch, dass du auf Tauchstation gehst. Denn darin liegt doch die befreiende Kraft tragfähiger Beziehungen, dass ich mich auch schwach zeigen kann, ohne dadurch beim anderen triumphierende Stärke hervorzurufen. Dass ich auch zeigen kann, wie mies und unsicher ich mich fühle, ohne beim anderen spöttische Überlegenheit zu wecken. Das ist eine unglaublich schöne Erfahrung, weil sie vermittelt, ich darf sein, wie ich bin, auch mit dem, wo ich mich schwach und unsicher und elend fühle. Und in dieser schönen Erfahrung liegt die befreiende Kraft guter Beziehungen. Daher bin ich überzeugt, in Freundschaft und Liebe kann Scham wie ein Seismograph wirken, der anschlägt, wenn wir mit uns und anderen im Unreinen sind. Scham macht darauf aufmerksam, wo ich einen Schritt setzen könnte, der zu einem beziehungsreicheren Leben führen könnte. Ja, Scham kann ein Signal sein, dass ich etwas nicht länger verbergen sollte. Uff. Scham als Signal, sich zu offenbaren und sich zu zeigen. Vielleicht weckt dieser Gedanke Widerstände in Ihnen, also in mir weckt er auf jeden Fall immer wieder Widerstände. Vielleicht fragen Sie sich aber auch, ist ja schön gesagt, was die Melanie Wolfers da so von sich gibt, aber wie soll denn das gehen? Eine gute Frage. Wie lässt sich mit Scham konstruktiv umgehen? Einen Hinweis möchte ich dazu geben und dazu aus dem Buch vortragen. Scham bezieht ihre Macht daraus, dass sie einen Mantel des Schweigens ausbreitet über das Gefühl, fehlerhaft zu sein. Scham lebt von Geheimhaltung. Und deswegen gibt es ein gutes, wenn bisweilen auch ziemlich bitteres Gegenmittel, nämlich die schambesetzte Geschichte mit Menschen zu teilen, denen wir vertrauen und die gut damit umgehen können. Das kostet viel Überwindung. Ja, vielleicht fühlt man sich nackt und entblößt. Doch in dem Maß, in dem ich riskiere, mich in meiner Not zu offenbaren, kann ich Empathie erfahren. Und Empathie heilt. Empathie gleicht einer Leiter, die einen herausholt aus dem Loch, in das man sich vor lauter Scham verkrochen hat. Empathie gleicht einer Leiter, die einen herausholt aus dieser Versenkung, in die man selber abgetaucht ist vor Scham. Sehr lebendig steht mir eine aufschlussreiche Begebenheit vor Augen. Eine beruflich und privat herausfordernde Situation oder Zeit hat mich an meine Grenzen gebracht. Ich hatte das Gefühl, auf ganzer Linie zu versagen und bald keinen Fuß mehr vor den anderen setzen zu können. Aber ich hielt die Fassade des Funktionierens aufrecht, denn die anderen sollten unter keinen Umständen mitbekommen, wie es in meinem Innern aussah. Die Pflege der Fassade kostete immens viel Energie. Vor allem aber manövrierte sie mich in eine wachsende Isolation und Einsamkeit hinein. Doch dann stolperte ich gewissermaßen über mich selbst. Genauer gesagt, ich stolperte über unbewusste Fantasien und Bilder, die irgendwo in einem verborgenen Winkel meines Herzens hausten. Nämlich so Vorstellungen wie: Meine Freunde und Bekannten warten nur darauf, dass ich mir eine Blöße gebe, um dann höhnisch über mich zu lächeln oder mir die kalte Schulter zu zeigen. Als mir diese Fantasien bewusst wurden, wurde mir auch bewusst, was für ein Blödsinn. Am Abend dieses Tages schrieb ich in mein Tagebuch: Du kommst gut allein zurecht. Du strengst dich an, die Dinge so aussehen zu lassen, als ob dir alles locker von der Hand ginge. Auch jetzt bemühst du dich wahnsinnig darum. Und dein Umfeld fällt darauf rein. Genau wie du es willst. Aber nicht wollen solltest. Hör auf, alles kontrollieren zu wollen. Du kannst deinen Leuten vertrauen. Lass dir deine Ohnmacht und Ratlosigkeit, dein Scheitern und deine Selbstzweifel anmerken. Hab den Mut, verwundbar zu sein und dich zu zeigen. Du wirst nicht weniger geliebt werden. Ich fasste den Mut, offen zu erzählen, wie es um mich stand. Und meine Worte wirkten wie ein Zauberspruch. Die Scham verlor ihre Macht über mich. Die Beziehung mit den Menschen, denen ich mich anvertraut hatte, gewann an Tiefe und ich selbst ging mit mehr Selbstakzeptanz aus dieser Situation heraus. Bis heute liegt hier für mich eine ganz wichtige Einsicht, wenn auch nicht eine leicht zu beherzigende Einsicht. Wer die Hand mutig ausstreckt und sich einer vertrauenswürdigen Person öffnet, findet aus der Scham heraus. Verletzlichkeit zu riskieren, ist der Weg zueinander und zu sich selbst. Wer das Maskenspiel von Coolness oder Überlegenheit, von Wut oder Abschottung oder auch von angestrengter Freundlichkeit hinter sich lässt, findet die ersehnte Verbundenheit. Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich hier eines sehr deutlich betonen. Ich rede keiner hemmungslosen Offenheit das Wort. Ich plädiere nicht dafür, dass man sich nackt den rauen Stürmen des Lebens aussetzt, sich naiv entblößt. Vielmehr schulden wir es uns und unserer Selbstachtung, dass wir gut abwägen, wann wir uns wem in welchem Maße gegenüber öffnen. Doch sobald es um eine tiefere Freundschaft oder Liebe geht, gilt: Wenn diese Beziehung lebendig bleiben soll, müssen wir bereit sein zu zeigen, was in uns vorgeht. Ja, dass überhaupt etwas in uns vorgeht. Vertrauensvolle Nähe und gewagte Verwundbarkeit korrespondieren miteinander. Auf den Punkt gebracht: Freundschaft und Liebe ist nichts für Feiglinge. Vertrauen ist ein gewagter Brückenschlag zum anderen. Wer Freundschaft und Liebe will, muss Verletzlichkeit wagen. Erfahrene Nähe, Verbundenheit und gewagte Verletzlichkeit korrespondieren miteinander. Vor diesem Hintergrund möchte ich auf eine sprachliche Beobachtung aufmerksam machen. Das englische und französische Wort für Mut lautet Courage. Da steckt das lateinische Wort Cor drin, mit C geschrieben. Das bedeutet Herz. Mut bedeutet also ursprünglich beherzt leben. Sich ein Herz fassen, aus vollem und tiefem Herzen leben. Mutig sind wir, wenn wir die seelische Rüstung ablegen und offen ausdrücken, was uns am Herzen liegt. Wenn wir ins Spiel bringen, wofür wir stehen und wie wir leben wollen. Wenn wir uns etwas zu Herzen gehen lassen, anstatt cool über den Dingen zu stehen. Wenn wir uns mit Hingabe für etwas oder jemanden einsetzen, anstatt uns ängstlich oder absichernd rauszuhalten. Das Interessante ist, wenn jemand in ein derart couragiertes Leben einsteigt, couragiert handelt, dann spielt es nicht mehr so die allerletzt entscheidende Rolle, ob das eigene Tun von Erfolg gekrönt ist oder so mittelmäßig daherkommt oder in einer Niederlage mündet. Gerade wenn man einen Fehler gemacht hat oder eine Niederlage erleidet, spielt, glaube ich, in der Verarbeitung dessen eine große Rolle, habe ich mein Bestes gegeben? Habe ich zu mir gestanden und dem, was ich als richtig erkannt habe? Oder habe ich zu sehr beispielsweise auf fremde Ratschläge gehört oder aus Bequemlichkeit Dinge nicht auch in Angriff genommen? Wer couragiert, lebt, spürt, was vor allem zählt, ist der Mut, sich halbsicher, aber mit ganzem Herzen dem Strom des Lebens zu überlassen, im Vertrauen darauf, dass es gut ist, sich einzubringen mit dem, was man in sich spürt und als die Person, die ich bin. Du wärst das schöne Wagnis, jemandem zu vertrauen. Vertrauen braucht einen mutigen Brückenschlag und Scham dort zu überwinden, wo sie einen davon abhält, auf Dauer mit Wichtigem sich zu zeigen. Das braucht Mut. Woher diesen Mut nehmen? Ich möchte in einem nächsten Schritt gewissermaßen einen Schritt zurücktreten und fragen, ja, woher nehme ich denn den Mut, diesen mutigen oder diesen Brückenschlag zu wagen? Woher nehme ich den Mut, mich zu zeigen, wenn Scham mich doch eigentlich davon abhalten will? Und ich möchte diese Frage nach den Möglichkeitsbedingungen von mutigem Leben mit der Überschrift formulieren, wer innehält, findet einen Halt im eigenen Innern und kann von dort heraus mutig und beherzt leben. Ich beginne mit einer Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen die Leitung eines weltweiten Unternehmens übertragen. Täglich schreiben Ihnen sehr viele Menschen. Sie tragen Verantwortung für Niederlassungen auf dem ganzen Globus mit Tausenden von Mitarbeitern. Wie würde es Ihnen gehen? Vielleicht, vermutlich, würden Sie diese Ernennung als eine Ehre empfinden. Vermutlich aber auch als eine Überforderung. So ist es zumindest jenem Mönch ergangen, der im Jahr 1143 zum Papst gewählt worden ist, Eugen III. Er entwickelte sich in seiner Aufgabe zu einem klassischen Workaholic. Es ist so viel zu tun, dass er eigentlich nie richtig zur Ruhe kommt. Sein früherer geistlicher Lehrer Bernhard von Clairvaux will ihm die Augen öffnen für seinen lebensschädigenden Stil, wie er seinen Alltag führt. Er schreibt ihm einen Brief, in dem er ihm ordentlich die Leviten liest. Ich zitiere: Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. An dem Punkt, an dem dein Herz anfängt, hart zu werden. Für Bernhard ist das harte Herz ein Ausdruck dafür, dass ein Mensch das Gespür für sich selbst, für das Glück oder die Herausforderung des Augenblicks, für den Menschen an der eigenen Seite verloren hat. Und er fährt fort: Wie kannst du voll und ganz Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Bernhard weiß um den Druck des Leitungspostens und wie sehr Papst Eugen sich bemüht, den unzähligen Erwartungen und Pflichten gerecht zu werden. Daher greift er zu umso deutlicheren Worten. Wie lange noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selbst? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran, gönne dich dir selbst. Gönne dich dir selbst. Diese Aufforderung steht quer zu den zeitgenössischen Versuchen, sich ständig selbst zu optimieren. Denn wer eigene Grenzen wahrnimmt und sie dann auch noch wahrt, der widersetzt sich dem heillosen Imperativ, optimiere dich, denn die Möglichkeiten sind da. Und genauso quer steht der Rat, gönne dich dir selbst, der Erwartung, sei primär und vor allem für andere da. Eine Erwartung, die insbesondere in christlichen Kreisen sehr gerne gepflegt wird. Sich selbst Zeit gönnen. Mal Zeit für sich selbst zu haben. Danach sehnen sich viele Menschen. Ein tiefer Seufzer, könnte ich doch mal wirklich einfach Ruhe einkehren lassen und Zeit für mich haben. Und doch sich Zeit gönnen für sich selbst, das ist alles andere als einfach. Es klingt simpel und erweist sich im Konkreten als sehr schwierig. Vielleicht kommen wir hinterher, es gibt auch noch die Möglichkeit, miteinander hier ins Gespräch zu kommen, über einige Gründe auch in Austausch, was einen so schwer macht, sich mal herauszunehmen, sich aus allem herauszunehmen, um einfach Zeit und Muße zu verbringen. Worauf ich an dieser Stelle hinweisen möchte, ich glaube, es braucht eine Aufmerksamkeit und auch gute Gewohnheiten, die einem ein Time-Off im Alltag ermöglichen, sei es im Tages- oder im Wochen- oder im Monatsverlauf. Wie auch immer Sie es anstellen, wenn Sie ein couragiertes Leben führen wollen, dann müssen Sie sich und Ihren Alltag immer wieder auch aus einem Abstand heraus betrachten. Es braucht Zeiten und Räume, in denen wir aus dem Funktionsmodus aussteigen und auf den Nachklang von Begegnungen und Ereignissen lauschen, auf das, was sich in unserem eigenen Innern bewegt. In einem Bild gesprochen, wenn eine Malerin ein großformatiges Bild malt, dann ist sie einerseits ganz nah an der Leinwand dran mit dem Pinsel, steigt vielleicht auch auf eine Leiter, um das Bild auch wirklich in der ganzen Fülle der Leinwand auch ausgreifend zu malen. Und dann wird sie immer wieder 5, 6 Schritte zurücktreten, vielleicht so in die dritte oder vierte Reihe hier im Plenum gehen würden, um sich das Bild anzuschauen, um einen Gesamteindruck zu bekommen von dem Bild, von den Schattierungen, von den Farbtönen, von der Dynamik. Und allein in diesem Wechselspiel von ganz an der Leinwand dran sein und vertieft sein und in Abstand gehen und einen Blick für das Ganze zu gewinnen, allein in diesem ständigen Hin und Her wird ein Kunstwerk entstehen. Ähnlich die Lebensgestaltung. Es ist gut und richtig, sich involvieren zu lassen von den Aufgaben, von den Gesprächen, von dem Schönen, was uns begegnet, von der Not, die einen ergreift, sich wirklich auch packen zu lassen. Und dann ist es wichtig, auch immer wieder ein Stück herauszugehen, um auf das Gesamt des Tages, der Woche, des Jahres, dessen, was mir wichtig ist, zu schauen, um unserem Leben unsere eigene Handschrift zu verleihen, um zu leben und nicht primär gelebt zu werden. Vertrautheit mit sich selbst ist die Basisvoraussetzung für ein mutiges Leben, denn in dem Maß, in dem jemand mit sich selbst vertraut ist, also immer wieder auch in Abstand geht, wird er und auf das Leben, auf sich, auf den Nachklang von Ereignissen lauscht. In dem Maße, in dem jemand in Tuchfühlung mit sich selbst ist, wird er darauf aufmerksam werden oder sie, was dieser Person wirklich, wirklich wichtig ist, wo Gaben sind, Talente sind, wo Grenzen liegen, wo ich mich überfordere, wo eine Beziehung ein klärendes Gespräch braucht. In dem Maß, in dem jemand im eigenen Inneren beheimatet ist, wird er weniger gelebt werden und mehr das eigene Leben führen. Kurz gesagt, die Basisvoraussetzung für ein beherztes Leben liegt in einer Kultur des Innehaltens. Nur wer innehält, findet einen Halt im eigenen Innern, entwickelt Rückgrat und kann so mehr von innen her selbstbestimmt und couragiert sein Leben gestalten. Was passiert, wenn wir innehalten, wenn wir der Stille Raum geben? Was passiert, wenn nichts passiert? Stille hat eine befreiende Kraft. Die Stimmen, die etwas von einem wollen, verstummen. Äußere Ansprüche, innere endlose To-Do-Listen, die Angst, nicht gut anzukommen bei anderen, irgendwie ein komisches Bild abzugeben, die Angst, nicht zu genügen. In der Stille lässt sich erleben, ich kann einfach da sein, ohne etwas tun oder machen zu müssen. Nichts und niemand will etwas von mir, nicht einmal ich selbst. Und Menschen sind ja häufig sich selbst die schärfsten Antreiber. In dem Maß, in dem jemand immer wieder neu diesen inneren Raum der Stille aufsucht, wird er oder sie mehr bei sich selbst ankommen. Ich persönlich erfahre das auch als ein zutiefst spirituelles Geschehen. Denn wenn ich näher zu mir selbst finde, erahne ich zugleich einen umfassenderen Grund, der mich und alles von innen her trägt. Und umgekehrt, je mehr ich in Berührung komme mit dem göttlichen Geheimnis, umso mehr komme ich auch in Kontakt mit mir und der Welt. Noch einmal Bernhard von Clairvaux: Geh deinem Gott entgegen bis zu dir selbst. Ein schönes Zitat, finde ich. Geh deinem Gott entgegen bis zu dir selbst. Ich habe gerade das Bild gebracht einer Malerin, die ein großformatiges Bild malt und in dem Wechselspiel von nah an der Leinwand sein und zurücktreten, um einen Eindruck von dem zu gewinnen, in welche Richtung möchte sich das Bild entwickeln, wo braucht es einen Farbtupfer, welches nächste Motiv fordert das Bild förmlich von mir. Unser Leben derart zu gestalten, bedeutet immer wieder auch Entscheidungen zu treffen. Wir kommen nicht umhin, tagtäglich Entscheidungen zu treffen, und die Kunst, mutig und beherzt zu entscheiden, ist ein wesentlicher Faktor, ob wir bejahen können, was wir aus uns und unserem Leben machen oder gemacht haben. Und somit komme ich zum dritten Punkt: Vorwärts oder guten Mutes entscheiden. Ob in alltäglichen Begebenheiten oder bei weitreichenden Entscheidungen. Unablässig steht man und unausweichlich steht man vor der Wahl. Fasse ich in dieser konkreten Situation den Mut, zu mir selbst zu stehen? Traue ich, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, traue ich mich, diesen netten jungen Mann oder diese nette junge Frau anzusprechen, weil ich irgendwie die kennenlernen möchte? Traue ich mich, einen Tango-Kurs mit 60 zu besuchen, weil ich einfach Lust drauf habe, auch wenn ich eine komische Figur abgeben werde? Oder welche Dinge auch immer. Unablässig stehen wir und unausweichlich steht man in Entscheidungssituationen vor der Frage: Stehe ich zu mir und zu dem, was mir wichtig ist? Soll eine Entscheidung meine Handschrift tragen? Oder halte ich mich lieber bedeckt, passe mich an, gehe auf Nummer sicher? Sich zu entscheiden braucht Mut, denn egal, ob man nun den Tango-Kurs besucht, ein heikles Thema anspricht, sich früh pensionieren lässt oder einen lang gehegten Urlaubstraum umsetzt, in all diesen Situationen lässt man sich auf ein offenes Geschehen ein. Denn ob sich die Sache so entwickelt, wie erhofft, oder eine ganz andere Wendung nimmt, wissen wir nicht. Jede Entscheidung ist und bleibt ein Wagnis. Kein Wunder, dass viele es vorziehen, sich lieber nicht zu entscheiden. Lieber belassen sie alles beim Alten, als dass sie Neues wagen, selbst wenn sie sich mies und elend fühlen in dieser Situation. Aber der schlechteste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen. Unglück entsteht oft weniger aus Fehlentscheidungen als aus fehlenden Entscheidungen. Denn wenn wir nicht entscheiden, dann entscheiden andere oder anderes über uns. Der Lauf der Zeit, die Umstände oder Menschen mit ihren gut gemeinten Ratschlägen. Der bekannte Soziologe Heinz Bude schreibt in seinem Buch Die Gesellschaft der Angst: Womöglich liegt hier der eigentliche Grund für ein verfehltes Leben, dass das Ich das Risiko der Entscheidung, hier Ja und dort Nein zu sagen, vermeiden will. Obwohl Zögern und Zaudern klug sein können, ist die Angst der Unentschlossenen womöglich die Angst unserer Zeit. Sie definiert ein Leben im Wartezimmer, das auf die Anzeigetafel für den entscheidenden Aufruf blickt. Ein Leben im Wartezimmer. Die Aufschieberitis erfreut sich großer Beliebtheit. Ich merke das immer wieder in der Arbeit mit jungen Erwachsenen, aber auch jenseits dessen: lieber viele Eisen im Feuer haben, als eines zu schmieden. Also Entscheidungen zu vermeiden. Ehrlich gesagt, es überrascht mich, wie viele Menschen ihr Leben führen, als hätten sie danach noch eines. Und noch eines. Und noch eines. Leben lässt sich nicht aufschieben. Entweder ich ergreife es hier und jetzt oder lasse es an mir vorüberziehen. Entweder ich bin wach dabei oder ich verschlafe es. Aufwecken kann eine tiefe, unter die Haut gehende Einsicht in die Begrenztheit, in die Endlichkeit der eigenen Kraft und Lebenszeit, in die Beschränktheit der Mitmenschen, der natürlichen Ressourcen und der Machbarkeit von Dingen. Natürlich, der Tod ist ein Totschlagargument. Aber er ist trotzdem ein Argument, denn er wird kommen. Und dann wäre es gut, sagen zu können, ich habe mein Leben gelebt und es nicht nur hingenommen. Um das Leben hier und jetzt beim Schopf zu ergreifen, hilft es ab und zu vom vorgestellten eigenen Ende her auf das Jetzt zu schauen. Übrigens eine sehr bekannte spirituelle Übung, auch in verschiedenen Religionen. Gewissermaßen im Schaukelstuhl zu sitzen, sich so an das Lebensende, ins Lebensende hineinzudenken und ich sitze da im Schaukelstuhl und schaue auf mein Leben zurück. Worauf möchte ich zurückschauen können? Was möchte ich erzählen können? Wer wirklich spürt, ich habe nur dieses Leben, entdeckt dessen Kostbarkeit oft mit einer neuen Klarheit. Die Einmaligkeit der Beziehungen, die Wichtigkeit des eigenen Engagements und die Bedeutsamkeit des eigenen Tuns treten deutlicher zutage. Und das kann einen dazu animieren, intensiver zu leben und beherzter zu entscheiden. Vielleicht ist es ein bisschen schwierig, und hier sind jetzt ja auch viele wirklich jetzt einfach auch nochmal jüngere Leute. Es gibt vielleicht auch ein bisschen heruntergebrochenere Übungen. Man muss sich nicht bei schwierigen Entscheidungen unbedingt in die Todesstunde versetzen. Das ist mit 18, 20 Jahren ja irgendwie jenseits des Vorstellungshorizontes meistens. Aber man kann sich auch fragen, in einer bestimmten Entscheidungssituation, wo man davor zurückscheut, irgendwie etwas auch wirklich einzuschlagen, einen Weg. Was würde mein 10 Jahre älteres Ich mir raten, wie ich mich jetzt verhalte? Von welchen Motiven würde es mir raten, soll ich mich leiten lassen? Weil wenn ich mich so in die Zukunft in 10 Jahren hineindenke, dann werden manche die Dinge, die jetzt überwichtig sind, ich will nicht von dieser Person schräg angeguckt werden oder jenes nicht verlieren, werden ein Stückchen relativ. Also von der Zukunft her auf das Jetzt zu schauen, kann helfen, mutiger und beherzter zu entscheiden. Ja, die Aufschieberitis als eine Blockade hin oder ein Phänomen, dass Menschen sich schwer tun mit Entscheidungen. Aus Angst vor der Ungewissheit, aus Angst davor, eine Fehlentscheidung zu treffen oder was andere denn möglicherweise von mir denken und über mich reden könnten. Ein zweiter Aspekt, der ein echtes Hindernis ist hin zu einer mutigen Entscheidung, ist der Preis, den man für eine Entscheidung zahlen muss. Es schrillen innere Alarmglocken auf angesichts des Preises, den eine Entscheidung mit sich bringt. Denn in jeder Entscheidung für etwas lassen wir andere Möglichkeiten beiseite. Darauf macht bereits das Wort Entscheidung aufmerksam. Jede Entscheidung für etwas ist immer auch eine Scheidung von etwas. Ich sage zu diesem Ja und zu jenem Nein. Und das kann durchaus attraktiv und gut und schön sein, was ich beiseite lasse. Hier wird deutlich, wer ein selbstbestimmtes Leben führen will, braucht den Mut, sich selbst zu beschränken. Etwas, was ja nicht gerade modern daherkommt, ne? Und je nachdem, worum es geht, kann ein solcher Verzicht auch bitter schmecken. Zwei Beispiele. Ich bin viel mit jungen Erwachsenen zusammen, unter anderem auch mit werdenden Eltern. In ihre helle Freude mischen sich auch manche dunkle Farbtöne. Etwa die Sorge, wie werden wir diese Verantwortung bewältigen können, wie werden wir ihr gerecht werden? Und der Schmerz, in Zukunft derart gebunden zu sein, dass sie vieles nicht mehr tun können, was ihnen jetzt so lieb und teuer ist. Ein zweites Beispiel. Nach einem Vortrag kam ein älteres Ehepaar auf mich zu und sagte, ja, Wir haben uns entschieden, unser Haus zu verkaufen und in eine Einrichtung für betreutes Wohnen einzuziehen. Wir haben ein wunderschönes Haus mit kleinem Garten. Unsere Kinder haben sich woanders niedergelassen, sie werden nicht mehr in unsere Stadt zurückkommen. Es ist die richtige Entscheidung, wir haben lange um sie gerungen und es tut so unendlich weh. Das Haus ist verkauft und jetzt gilt es zu schauen, welche Möbel nehmen wir mit und all das loszulassen und auch ein Stück Selbstständigkeit aufzugeben. Wir haben so schreckliche Angst davor, jetzt diesen Schritt zu setzen. Und doch, es ist der richtige Schritt, weil er uns einen guten Lebensabend ermöglicht. Es mag sich merkwürdig anhören, aber es trifft zu. Weitreichende Entscheidungen brauchen auch Trauerarbeit. Denn mit dem Einschlagen eines Weges lassen wir andere, oft echt attraktive Wege, zurück. Wenn ich ein Studium wähle, kann ich eventuell gerade noch ein zweites, aber ein drittes, viertes, fünftes, das mich interessieren würde, bei weitem nicht. Wenn ich mich für diesen Menschen entscheide, lasse ich viele andere Menschen einfach nicht mehr so in mein Leben auch hinein, weil ich mit diesen Menschen durchs Leben gehen möchte. Wie lässt sich der Angst, etwas zu versäumen, wie lässt sich dieser Versäumnisangst begegnen? Ihr mutig die Stirn bieten. Was kann Entscheidungskraft stärken? Drei schlichte Hinweise. Der erste, die Einsicht, wer auf allen Hochzeiten tanzen will, ist bei keiner richtig dabei. Ganz klar, ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Es gibt auch die fortgeschrittenen Versionen, da entscheide ich mich dann für eine Hochzeit und bin dann bei der, aber mit dem Herz eigentlich, oh, Mensch, geht nicht vielleicht woanders gerade so richtig die Post ab? Und man ist zwar körperlich hier, aber mit dem Herzen woanders. Wer auf allen Hochzeiten tanzen will, ist bei keiner richtig dabei. Ein zweiter Aspekt, es hilft der nüchterne Blick auf den Gewinn einer Entscheidung und auf den Preis, den man zahlen muss. Und den auch möglicherweise andere für eine Entscheidung zahlen müssen. Es ist ungemein hilfreich, sich im Vorfeld mit den Kosten auseinanderzusetzen, die eine Entscheidung mit sich bringt. Denn dann kann man sich innerlich darauf einstellen. Wer die Kosten nicht im Vorfeld sich vor Augen führt, gerät, wenn sie sich dann einstellen, schnell ins Stolpern. So ähnlich wie nach dem Motto, keiner hat mir gesagt, dass man bei dieser Wanderung zu Fuß unterwegs ist. Selbst im schönen Vorarlberg ist man bei Wanderungen zu Fuß unterwegs. Sich darauf einzustellen, dass es anstrengend sein kann, ist hilfreich. Hier wird deutlich, auf jeder Entscheidung klebt ein Preisschild. Und es gilt gut abzuwägen, ist es mir das wert? Bin ich bereit und fähig, diesen Preis zu zahlen? Und damit komme ich zum dritten Aspekt, was die Entscheidungskraft stärken kann, nämlich die entscheidende Frage, wie heißt denn das Ziel? Wie heißen die Ziele, an denen ich mein Ja und mein Nein messe? Allein wenn das Ziel oder die Ziele, die man vor Augen hat, einem so viel bedeuten, können sie wirklich viel bedeuten, dass sie einem der Verzicht wert sind, dann werden wir den Verlust auch verschmerzen können. Anders gesagt, es braucht ein Ja zu etwas Größerem, um das Nein leben zu können. Das fängt bereits bei blöden Prüfungszeiten an, wo dann vieles andere nicht möglich ist. Da muss man dann Mathe oder irgendwas lernen, denkt aber eigentlich wäre es doch jetzt viel attraktiver, anderes zu tun. Aber das Ziel, Matura zu machen, lässt einen da in den sauren Apfel beißen. Das Ja zu diesem Ziel gibt mir die Kraft, jetzt nicht auf jede Fete zu gehen. Oder das Ja zu dem, dass wir eine Familie sein wollen, gibt mir die Kraft, auch auf Dinge zu verzichten, die ich gerne tun würde, die aber jetzt für einige Jahre so nicht möglich sind. Ein solches Ja zu etwas, das uns wichtiger ist, kann das Nein lebenswert machen, das mit einer Entscheidung immer auch einhergeht. Und daher gehört es zum Wichtigsten im Leben, immer wieder neu zu erspüren, worauf kommt es mir wirklich, wirklich an? Welche Gestalt will ich meinem Leben geben? Mit wem will ich unterwegs sein? Wofür stehe ich gerne auf? Für was will ich mich engagieren? Wer will ich sein? In meinem Buch gebe ich dazu viele Anregungen für diese Spurensuche, damit in Kontakt zu kommen. Sie ist wie ein innerer Kompass, diese tiefe Sehnsucht, die uns so den Weg weist Richtung erfülltes Leben. Ich möchte hier abschließend auf einen Aspekt hinweisen und wieder eine Geschichte erzählen. Der französische Schriftsteller Charles Piquet erzählt die Geschichte eines Mannes, der stirbt und vor dem Himmelstor steht. Der Engel am Eingang bittet den Mann: Zeig mir deine Wunden. Der Mann ist erstaunt und auch irgendwie ein bisschen verärgert und sagt: Wie? Ich habe keine Wunden. Der Engel erwidert: Hast du keinen einzigen guten Grund in deinem Leben gefunden, für den es wertvoll gewesen wäre, zu kämpfen? Hast du keinen einzigen guten Grund in deinem Leben gefunden, dich mutig in die Waagschale zu werfen und damit auch verletzbar zu machen? Es gibt gute Gründe, sich in die Waagschale zu werfen. Beispielhaft habe ich dies verdeutlicht an dem schönen Wagnis, jemandem zu vertrauen, und Beziehungen machen unser Leben reich. Beispielhaft habe ich es verdeutlicht an dem Mut, Entscheidungen zu treffen, anstatt sich wie ein Zuschauer durch das eigene Leben manövrieren und kutschieren zu lassen. Und ich habe eingangs schon deutlich angedeutet, dass darin für mich eigentlich das große Aha-Erlebnis lag in der Beschäftigung mit dem Thema Mut. Nämlich, dass Mut eben auch den Mut zur Verwundbarkeit beinhaltet. Ein solcher Mut öffnet die Tür zum Leben. Natürlich. Leben verletzt. Es meint es nicht immer gut mit uns. Ja, manchmal kann das Leben unglaublich Brutales zumuten. Und daher ist es wichtig, dass wir uns schützen, dass wir die uns anvertrauten Menschen schützen, für sie eintreten, ihnen einen Lebensraum eröffnen. Es gibt aber den Straßengraben, dass das Streben nach Sicherheit überwertig wird. Die Mauern, die schützen sollen, schließen zugleich ein. Auf der persönlichen Ebene gesprochen, wer auf Dauer mit einem Panzer, mit einem wehrhaften Schutzpanzer lebt, der ist nicht so leicht angreifbar und verwundbar, aber er ist auch nicht mehr berührbar. Kann das Glück von Zärtlichkeit oder dem Sonnenstrahl auf der Haut nicht mehr erfahren. Und das war für mich so eine große Einsicht. Verwundbarkeit ist nicht einfach nur ein Übel, etwas, was ich vorher gedacht habe. Ein Übel, das man möglichst überwinden muss, sondern der Mut, sich berührbar zu machen. Und das heißt auch, verwundbar zu machen, steht am Ursprung zentraler menschlicher Erfahrungen. Von Freundschaft und Liebe, von Entscheidungsfähigkeit, von Kreativität und Freude und auch am Ursprung von Solidarität und Gerechtigkeit, von Mitgefühl und Zivilcourage. Wir brauchen mutige Menschen, gerade auch im Hinblick auf unsere Gesellschaft. Natürlich schulden wir es unserer Verletzlichkeit und Selbstachtung, dass wir uns schützen. Aber das allein reicht für ein humanes Leben noch lange nicht aus. Es braucht Menschen, die es wagen, eine Schwäche zu haben. Finde ich einen ungemein schönen Ausdruck. Es braucht Menschen, die es wagen, eine Schwäche zu haben. Für einen anderen Menschen. Für eine Aufgabe. Für den Traum von einer gerechteren Welt. Unsere Gesellschaft lebt von all jenen, die um eines höheren Zieles willen freiwillig eigene Ressourcen zur Verfügung stellen. Zeit, Geld, Energie, Kreativität, Raum. Wir leben von jenen, die sich selbst in die Waagschale werfen, um für den Klimaschutz einzutreten, um eine Zukunft auch den zukünftigen Generationen zu ermöglichen. Wir leben von jenen, die sich selbst in die Waagschale werfen, wenn sie Kinder bekommen und ihnen ein Zuhause schenken. Von jenen, die unpopuläre Tatsachen zur Sprache bringen oder gegen Menschenverachtung auftreten. Natürlich, all das kann etwas kosten und das weckt Angst. Und so möchte ich abschließend den Blick werfen auf den Zusammenhang von Mut und Angst. Ich habe eingangs gesagt, in 55 Minuten werden Sie wissen, warum nur jene Menschen Mut haben, die auch Angst haben. Angst wird immer mit an Bord unseres Lebens sein. Denn wir selbst sind verwundbar, die Menschen, die wir lieben, und alles, was wir aufgebaut haben, ist zerbrechlich. Angst wird immer mit an Bord unseres Lebens sein. Zweitens, Gott sei Dank wird Angst immer mit an Bord unseres Lebens sein. Angst hilft uns zu leben. Angst schützt. Ich lebe in Wien. Wenn ich da angstfrei über die achtspurige Straße gehen würde, ohne nach rechts und links zu gucken, mache ich das nicht wirklich oft. Dann wäre ich relativ schnell niedergebügelt. Angst schützt und hilft zu leben. Das Problem beginnt, wenn die Angst zu vorlaut wird. Und hier wird deutlich, dass Mut und Angst eine innere Spannungseinheit bilden. Sie brauchen einander. Nur in ihrem Zusammenspiel können sie einen schützen, einerseits vor Leichtsinn und Tollkühnheit und andererseits davor, sich von Angst sklavisch lähmen zu lassen oder in diesen Käfig einsperren zu lassen, wie er auf dem Buchcover zu sehen ist. Mut bedeutet nicht, frei von Angst zu sein, sondern trotz der eigenen Angst etwas zu wagen. Diese Spannungseinheit von Mut und Angst wird in einer Redewendung, in einem Begriff deutlich, nämlich um Mut ringen. Eine interessante Redewendung. Wer ringt denn da mit mir? Oder was ringt in mir? Ich glaube, auf der einen Seite zerren Ängste an einem. Sie wollen einen abhalten von etwas. Auf der anderen Seite zieht uns etwas an, was wir als wichtig erkennen, als richtig erkennen. Wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ich habe jüngst in einem Kurs gefragt, was sind für Sie so Mutmacher? Und da hat eine Mutter gesagt, wenn es um meine Kinder geht, entwickle ich eine Bärenkraft und einen Bärenmut. Also, aus dort, wo es um ihre Kinder geht, tritt die Angst um das eigene ganz in den Hintergrund. Hier wird deutlich, Mut erfordert ein Wertegespür, ein Gespür für das, was uns wertvoll ist, was uns wichtig ist, was uns am Herzen liegt. Situationen, in denen wir mutig sind, in denen haben wir etwas Wertvolles vor Augen, ein Ziel, für das wir uns stark machen, für das wir uns in die Waagschale werfen. Kurz gesagt, Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als unsere Angst. Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als unsere Angst. An diesem Punkt begegnet mir unter Christen oft ein Missverständnis. Manche Glaubenden sehen Angst als ein Hindernis auf ihrem Weg zu Gott an. Sie meinen, ihre Angst sei ein Zeichen dafür, dass sie nicht genügend glauben, zu wenig vertrauen. Es enttäuscht und verunsichert sie, dass sie, obwohl sie doch beten, immer auch noch Angst haben. Und sie fragen sich, was mache ich bloß falsch beim Beten, beim Meditieren? Das Gründungsdokument des christlichen Glaubens, die Bibel, spricht da eine ganz und gar andere Sprache. Vielleicht sind Ihnen Psalmen vertraut, immerhin das biblische Gebetbuch. Das Psalmenbuch ist gewoben aus angstvollen Schreien und Klagerufen, ebenso wie aus Jubelliedern und Dank. Glaube und Angst schließen einander nicht aus. Ich möchte einen Blick auf Jesus von Nazareth werfen. Vielleicht haben Sie einen Bezug zu dieser Person. Vielleicht erscheint er Ihnen aber auch wie eine gleichgültige, geschichtliche Randnotiz. Doch wie auch immer Sie innerlich zu diesen Menschen stehen, in seinem Leben wird etwas deutlich von dieser Spannung von Angst und Mut und Glauben. Als Jesus ahnt, dass ihm ein gewaltsames Ende droht, packt ihn die Angst. Er schreit zu Gott, er nimmt seine Angst ins Gebet, lässt sie zu, spricht sie aus. Durch all das wird Jesus nicht von seiner Angst befreit. Wohl aber wird er fähig, mit und trotz seiner Angst seinen Weg zu gehen. Er bleibt sich, den Menschen und seinem Gott treu. Mut ist Angst, die gebetet hat, formuliert Corrie ten Boom, eine niederländische Widerstandskämpferin aus dem Dritten Reich. Mut ist Angst, die gebetet hat. Immer wieder können Menschen den christlichen Glauben als einen Resonanzraum erfahren, in dem ihre Angst zur Sprache kommen kann. Sei es die Angst vor einer Operation, einem Examen, dem Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch die Furcht vor Hass, Gewalt oder gesellschaftlichen Verwerfungen. Manchmal stellt sich im Beten das leise Ahnen ein: Ich bin mit meiner Angst nicht allein, als ob in der Tiefe des eigenen Herzens ein Licht leuchten würde, als ob ich von innen her liebevoll angeschaut würde. Das weckt Vertrauen, Mut keimt auf, sich in die Waagschale zu werfen und ein beherztes Leben zu führen. Die Kunst, mutig zu leben. Mutig sind nur jene Menschen, die auch Angst haben. Vielleicht haben Sie im Lauf des Vortrags auch so gemerkt, ja, stimmt, eigentlich bin ich doch, wenn ich so in meinen Alltag schaue und Mut nicht bei den besonderen Heldentaten ansiedle, sondern im konkreten, alltäglichen, bin ich doch in viel mutiger, als ich vielleicht bislang so von mir gedacht habe. Ich habe versucht, an drei Lebensbereichen zu verdeutlichen, was mutig sein bedeuten kann. Du wärst das schöne Wagnis, jemandem zu vertrauen. Vertrauen verdankt sich einem mutigen Brückenschlag. Freundschaft und Liebe ist nichts für Feiglinge. Nähe und Verbundenheit ist das Ergebnis von riskierter Verletzbarkeit. Ich habe einen Blick auf mutiges, beherztes Entscheiden geworfen. Entscheiden, wodurch wir unserem Leben Gestalt geben und was eben den Mut auch zu Verzicht braucht und sich ins Ungewisse hineinzuwagen und wo helfen kann, so vom eigenen Lebensende her oder vom Ich in 10 Jahren mal auf die jetzige Situation zurückzuschauen. Und ich bin einen Schritt zurückgetreten und habe gefragt, was ist eine Basisvoraussetzung für mutiges Leben? Eine Basisvoraussetzung ist eine Kultur des Innehaltens. Nur wer regelmäßig innehält, findet einen Halt im eigenen Innern und kann beherzt leben. Ich komme zum Schluss und möchte mit einem Bild schließen. Sie hören meiner Sprache an, ich komme aus Deutschland, auch wenn ich schon 15 Jahre in Österreich lebe. Ich komme von der Ostsee. Von daher möchte ich auch mit einem maritimen Bild schließen. Natürlich ist ein Schiff geschützter, wenn es im Hafen bleibt. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Natürlich fühlt es sich sicherer an, wenn wir unter dem Radarschirm fliegen. Doch nur, wenn wir auf der Bildfläche unseres Lebens mutig auftauchen, uns zu uns selbst bekennen, werden wir Liebe und Freundschaft erfahren, werden wir Neues ausprobieren, werden wir ein Leben führen, das im Großen und Ganzen zu uns passt. Und wenn wir diesen Mut haben, werden wir der Welt das zu geben vermögen, was allein wir geben können. Was allein wir geben können. Es macht einen Unterschied, dass wir sind. Und in dem Maße, in dem wir mutig auf der Bildfläche des Lebens auftauchen, werden wir das Glück erfahren, mutig und beherzt zu leben. Das wünsche ich uns allen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.